Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wir haben heute den 10.01. So, nun gab es ja gestern, also am gestrigen Tag, am 9., ein von allen möglichen Medien auch durchkommentierten Social-Media-Beitrag oder irgend so ein Talk von dem Rechtsextremisten Elon Musk und der Nazi. Alice Weidel. Jetzt ist es aber wichtig, diesem Gespräch nicht diese hinterherrennende Aufmerksamkeit zu geben, die sie vielleicht bekommen von Plattformen, die dann halt einfach darüber sprechen, wie aufregend das alles ist, dass Weidel das gesagt hat, der gesagt hat und was auch immer, sondern es geht darum, mit Fakten zu arbeiten. Deswegen habe ich mir einen Faktencheck aus der Tagesschau herausgeholt, der das ordentlich einordnet und dazu ein paar Informationen gibt. Ne? Solche Faktenchecks sind richtig und wichtig und deswegen habe ich sie mir hier mit aufgenommen. Falschaussagen von Migration bis hin zu Nationalsozialismus. Musk und AfD-Chefin Weidel haben über viele Themen gesprochen. Vor allem bei Migration und Wirtschaft stellte die prominente Volkswirtin falsche Behauptungen auf und versuchte es mit Geschichtsrevisionismus. Schon gleich zu Beginn des Gespräches mit der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel auf seiner Plattform X folgten die ersten Falschaussagen von Elon Musk. Er stellte Weidel als derzeit führende und beliebteste Kandidatin mit Blick auf die Bundestagswahl in Deutschland vor. Dabei ist weder ihre Partei noch sie selbst in Umfragen auf Spitzenposition. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend liegt die Union aus CDU-CSU mit 31% an der Spitze, die AfD mit rund 20% an Position 2. Wenn es um die Zufriedenheit mit den Kanzlerkandidaten geht, liegt Weidel ebenfalls nicht vorne, sondern lediglich auf Platz 5. So haben die Spitzenkandidaten der anderen Parteien, Robert Habeck von den Grünen, Friedrich Merz von den CDU, Christian Lindner von der FDP und Sarah Wagenknecht allesamt bessere Zufriedenheitswerte. Eines der zentralen Themen in dem Gespräch war die Migration. Mit Blick auf die Asylkrise im Jahr 2015 behauptete Weidel fälschlicherweise, dass die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Öffnung der deutschen Grenzen für illegale Einwanderung durchgesetzt habe. Doch das stimmt nicht, denn die Grenzen in Deutschland zu den anderen Ländern waren zu der Zeit gar nicht geschlossen. Schließlich waren stationäre Grenzkontrollen im sogenannten Schengen-Raum schon lange abgeschafft. Kolja Schwarz vom ARD-Rechtsredaktion konstatierte daher bereits im April 2016, die Formulierung, Merkel habe die Grenzen geöffnet, sei, Zitat, grundfalsch, weil es schon seit Jahren keine geschlossenen Grenzen mehr gibt innerhalb des sogenannten Schengen-Raums. Es konnten also im Jahr 2015 auch keine Grenzen geöffnet werden. Zudem behauptet Weidel, dass es in Deutschland eine explodierende Kriminalitätsrate gibt. Auch das ist irreführend. Zwar gab es im Jahr 2023 laut der polizeilichen Kriminalstatistik einen Anstieg auf knapp 6 Millionen Fälle und damit gut 5% mehr als im Vorjahr. Allerdings lagen die Zahlen beispielsweise 2015 und 2016 noch deutlich höher. Zudem betonten Experten, dass bei der Interpretation der polizeilichen Kriminalstatistik auch Faktoren wie eine mögliche höhere Anzeigenbereitschaft in der Bevölkerung berücksichtigt werden müssen. Auch Musk stellte im Zusammenhang mit dem Thema Migration Falschbehauptungen auf. So sagte er, dass Diebstahl im US-Bundesstaat Kalifornien quasi legal sein, wenn der Wert der gestohlenen Ware bei unter 1.000 US-Dollar liege. Das stimmt nicht. Zwar wurde im Jahr 2014 in Kalifornien eine Strafrechtsreform umgesetzt, demnach der Diebstahl von Waren im Wert 59 US-Dollar oder weniger nur noch als Vergehen oder nicht mehr als Verbrechen eingestuft werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass Diebstahl von Waren im Wert von 59 US-Dollar oder weniger nicht weiterhin illegal sind. Wer erwischt wird, dem drohen Geldstrafen bis hin zu 6 Monaten Gefängnis. Der Hintergrund der Strafrechtsreform war nach Angaben der Faktencheck-Redaktion der Deutschen Welle der Versuch, die Überfüllung der Gefängnisse in Kalifornien zu verringern. Kurz streifte Musk und Weidel thematisch die Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Schutzmasken während der Pandemie sprach Weidel von Bluff und Betrug. Dabei zeigen mehrere Studien, dass die Tragen von Masken das Risiko einer Corona-Infektion verringern kann. Ausgehend von Aussagen über die Meinungsfreiheit fragte Weidel Musk, weißt du, was Adolf Hitler als erstes getan hat? Er hat die Meinungsfreiheit ausgeschaltet. Musk stimmte ihr zu. Weidel behauptet, Hitler sei nicht, Zitat, rechts gewesen, sondern ein, Zitat, Kommunist, der sich selbst als, Zitat, Sozialist bezeichnet hätte. Das ist falsch. Der Geschichtsprofessor Werner Suppans von der Universität Graz beantwortet die Frage, ob Nazis Sozialisten waren, dem Standard gegenüber deutlich. Eindeutig nicht. Hitler selbst habe im Jahr 1928 erklärt, dass seine nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP, nicht sozialistisch sei. Die nationalsozialistische Weltanschauung beruht im Kern auf der Ungleichwertigkeit der Menschen, welche schlussendlich zum Holocaust führte. Bei den Nazis herrschte ein rassistisches, biologistisches Denken, das laut Suppans klar rechts zu verorten ist. Im Gegensatz dazu verfolgten linke Ideologien wie Sozialismus und Kommunismus ein Gleichheitsideal. Kommunisten wurden im Nationalismus verfolgt und ermordet. Tatsächlich existierte vor der Machtübernahme der Nazis ein Flügel innerhalb der Partei, der sich antikapitalistisch und revolutionär gab. Dieser war aber hauptsächlich dafür gedacht, um Arbeiter für sich zu gewinnen. 1934 ließ Adolf Hitler die Führungsfigur dieses Flügels, Gregor Strasser, ebenso wie weitere innerparteiliche Gegner, umbringen. Weidel behauptete zudem, die AfD sei eine, Zitat, libertäre und konservative Partei, welche die ganze Zeit falsch eingeordnet werde. Die AfD wird jedoch vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Drei Landesverbände gelten derzeit als gesichert rechtsextrem: Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auch einzelne Funktionäre der Partei fallen immer wieder durch rechtsextreme Aussagen auf. So wurde beispielsweise der Thüringer AfD-Vorsitzende Bernd Höcke 2024 zweimal wegen Verwendens einer NS-Parole verurteilt. Eine Neubeurteilung der gesamten Partei war Ende des Jahres 2024 geplant, wurde jedoch aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl verschoben. Grund dafür ist die sogenannte Chancengleichheit der Parteien. Je näher eine Entscheidung darüber, eine Einstufung einer Partei an den Termin für die Bundestagswahl rückt, desto eher ist eine Verletzung der Chancengleichheit der Parteien zu befürchten. Weidel betont im Gespräch außerdem mehrfach, dass die AfD die einzige Partei Deutschlands sei, die Juden in Deutschland beschütze. Alle anderen Parteien hätten das Gegenteil getan, indem sie Millionen Menschen ins Land gelassen hätten. Zahlreiche Vertreter der jüdischen Gemeinden in Deutschland, darunter der Zentralrat der Juden, sehen dieses grundlegend anders. In einer, Zitat, gemeinsamen Erklärung gegen die AfD heißt es, Zitat, die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung des Holocaustes ein Zuhause hat. Die AfD sei, Zitat, eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland und, Zitat, keinesfalls die Interessen der jüdischen Gemeinschaft. Sie sei vielmehr, Zitat, eine rassistische und eine antisemitische Partei. Durch das American Jewish Committee Berlin kommt in einer Analyse zum Antisemitismus in der AfD zu dem Schluss, dass Antisemitismus zum programmatischen Kern der AfD gehöre. Nicht immer wird dieser jedoch explizit geäußert. Die Heinrich-Böll-Stiftung führt in einer Analyse aus, dass Antisemitismus, Zitat, im Denken vieler AfD-Mitglieder fest verankert sei. Antisemitische Codes und Verschwörungsnarrative, wie etwa eine angeblich globale Weltverschwörung, werden immer wieder von AfD-Politikern genannt. So auch im Gespräch mit Elon Musk. Es fielen die Namen von George Soros, Bill Gates. Zwei Namen, die immer wieder im Zusammenhang mit dem Great Reset oder einer angeblichen neuen Weltordnung fallen. Auch zum Thema Wirtschaft gab es mehrere Falschbehauptungen. So sagte Weidel, dass Deutschland das einzige Industrieland sei, das aus der Atomenergie ausgestiegen sei. Das ist falsch. Dabei hatte Italien bereits 1990 alle bestehenden Atomkraftwerke abgeschaltet, nachdem dort die Mehrheit aufgrund der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl für einen Atomausstieg gestimmt hat. Weitere Industriestaaten wie Belgien, Spanien haben zudem zumindest geplant, aus der Atomenergie auszusteigen. Weidel behauptet zudem, dass Atomenergie komplett frei von Treibhausgasen, dem CO2, sei. Auch das ist falsch. Zwar hat Atomenergie nach Angaben des Weltklimarates IPCC im Vergleich zu anderen Energiegewinnungsmethoden eine geringeren CO2-Äquivalenz mit etwa 66 Gramm pro Kilowattstunde. Frei von Emissionen ist die Kernkraft nicht. Zum Vergleich, Braunkohlekraftwerke sorgen pro Kilowattstunde für einen Ausstoß von rund 1.150 Gramm CO2-Äquivalent, Windenergie nach Angaben des Umweltbundes für 17,7 Gramm. Weiter behauptete Weidel, dass Deutschland die höchsten Steuern von allen OECD-Ländern habe. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist eine internationale Organisation mit insgesamt 38 Mitgliedstaaten. Nach Angaben der OECD hat Deutschland bei insgesamt 8 verschiedenen Haushalttypen in 3 der zweithöchsten Steuerbelastung der allen OECD-Länder. Ansonsten liegen noch mehr Länder davor. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt lag Deutschland bei der Abgabenquote im Jahr 2023 auf Platz 12. Also ist auch das falsch. Ich will gar nicht auf die rechtsextremen, verschwörungstheoretischen, falschen, also und auch provozierenden Aussagen da zum Teil eingehen, sondern ich will nur sagen, dass diese Faktenchecks wichtig sind und dass, wenn irgendein rechtsextremer Mensch das kultiviert und dann diesen Blödsinn erzählt, dass ihr zumindest damit bewaffnet seid und sagen könnt, warum ist das falsch, was ist falsch und ihr euch nichts einreden lassen müsst. Wichtiger Artikel an dieser Stelle, ja. Dutzende Hochschulen legen ihren X-Account still. In einer gemeinsamen Aktion verlassen mehr als 60 Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Plattform X. Sie wollen ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen. Mehr als 60 Hochschulen und Forschungsinstitute in Deutschland legen ihre Accounts auf der Plattform X still. Die aktuelle Ausrichtung von X sei nicht vereinbar mit den Grundwerten der Einrichtungen wie weltoffen, Transparenz und demokratischen Diskurs, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die jüngsten Veränderungen auf X, von der algorithmischen Verstärkung rechtspopulistischer Inhalte bis zur Einschränkung der Reichweite, seien für die Organisation unvertretbar. Zitat, die Werte, die Vielfalt, Freiheit und Wissenschaft fördern, sind auf der Plattform nicht mehr gegeben, heißt es in einer Mitteilung. Der gemeinsame Austritt soll ein Zeichen, Zitat, für eine faktenbasierte Kommunikation und gegen antidemokratische Kräfte setzen. Laut Initiator Achim Zolke, Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, schließen sich stündlich weitere Hochschulen der Aktion an. In den vergangenen Monaten hat sich die Arbeits- und Funktionsweise der Social-Media-Plattform stark verändert, sagte die Sprecherin der Universität Potsdam, Silke Engel. Der Algorithmus auf X greife umfassend in die Verteilung von Informationen ein, lenke Diskussionen und verhindere einen freien Austausch. Zitat, außerdem hat, unter dem Deckmantel vermeintlicher Meinungsfreiheit, der Verzicht auf jede Moderation, Hass, Desinformation und Manipulation Tür und Tor geöffnet. Neben den Universitäten Düsseldorf und Potsdam beteiligten sich an der Aktion auch anderem die Europa-Universität Vidrina Frankfurt, die Humboldt-Universität Berlin, die TU Technische Universität Dresden, die Goethe-Universität Frankfurt. Schon in den vergangenen Monaten hatten sich zahlreiche Personen und Einrichtungen von der Plattform verabschiedet. Erst im Dezember hatten mehr als 60 Journalisten, Autoren, Wissenschaftler, Institutionen in Deutschland ihre Profile stillgelegt, darunter die Journalistin Dunja Hayali, die SPD-Politikerin Svazan Cebli, das NS-Dokumentationszentrum München und das Jüdische Museum München. Und mit diesem Artikel möchte ich logischerweise auch euch nahelegen, für den Fall, dass ihr da mit Accounts unterwegs seid oder euch immer noch aus unerklärlichen Gründen dieser Plattform angeschlossen habt, darüber nachzudenken, das nicht mehr zu tun. Es ist an dieser Stelle auch nicht so, dass ich sage, überlasst das den Rechtsextremen. Diese Plattform wird von jemandem geführt, der hat sie gekauft, um sie so umzugestalten, dass Desinformation, Hass und auch seine rechtsextreme Radikalisierung als Grundlage für Moderation und irgendeine Art und Weise der Einschränkung dort gar nicht mehr gegeben ist. Es ist nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich. Die globale Klimaerwärmung hat im vergangenen Jahr offenbar zum ersten Mal die wichtige Marke von 1,5 Grad überschritten. Laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus lag die Temperatur 1,6 Grad höher als der geschätzte Mittelwert von 1850 bis 1900. Laut dem Pariser Klimaabkommen soll die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Copernicus-Direktor Bontempo sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Entwicklung sei, Zitat, einfach unglaublich. Jeder Monat im Jahr 2024 sei der wärmste oder der zweitwärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnung gewesen. Der Klimawandel treibe die Temperatur auf der Erde damit auf ein Niveau, das der moderne Mensch noch nie erlebt habe. Angedeutet hatte sich diese Entwicklung bereits im Dezember nach der vorläufigen Auswertung der Daten. Bontempo sagte weiter, noch sei es nicht zu spät, die Emissionen rasch zu senken. Auch das Pariser Klimaziel sei zumindest theoretisch noch zu erreichen. Die in dem Abkommen festgelegten 1,5 Grad beziehen sich nicht auf eine einmalige Überschreitung des Schwellenwerts, sondern umfassen einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren. Andere Experten sind da skeptischer. Andreas Fing vom Karlsruher Institut für Technologie sagt, seiner Ansicht nach sei das 1,5 Grad Ziel nicht mehr zu halten. Auch die Technologien, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, könnten das Überschreiten nicht verhindern. In den kommenden Jahrzehnten werde man nicht in der Lage sein, ausreichend große Mengen CO2 zu entnehmen und dauerhaft zu speichern. CO2 gilt als das wichtigste klimaschädliche Gas. Es wird vor allem bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas freigesetzt. Der Klimaforscher Niklas Höhne, Mitbegründer des New Climate Institutes, sieht in einer schnellen Reduzierung des CO2-Ausstoßes weltweit den einzigen Weg, die weitere Erderwärmung zu stoppen. Bei den im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegten 1,5 Grad handelt es sich um ein politisches Ziel, ab dem Dinge passieren, die wir nicht mehr als akzeptabel empfinden, sagte Höhne. 2024 habe gezeigt, wie gefährlich das jetzt erreichte Temperaturniveau bereits sei. Es gab Extremereignisse überall auf der Welt. Temperaturen über 50 Grad, extreme Niederschläge, die an einem Tag so viel Regen brachten wie sonst in einem Jahr. Und riesige Brände, die nicht zu löschen waren. Solange die Menschen Treibhausgase ausstoßen, werden die Temperaturen weiter steigen. Und damit die Wahrscheinlichkeit für solche Extremereignisse weiter zunehmen. Dass der Mensch die Verantwortung für die jetzige Entwicklung trägt, steht für die allermeisten Fachleute auf dem Gebiet außer Frage. Der renommierte Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel sagt, alle Trends der vergangenen Jahrzehnte seien, Zitat, ohne den menschlichen Einfluss nicht zu erklären. Man stecke mitten in einem vom Mensch gemachten Klimawandel und lebe inzwischen in einer neuen Welt, Zitat, die wir nicht kennen und an die wir nicht angepasst sind. Der Deutsche Wetterdienst hat in seiner Jahresbilanz vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland die Temperatur ungewöhnlich stark angestiegen sei. Sie stiegen im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Grad. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, das sei erschreckend und das Ergebnis eines beschleunigten Klimawandels. Laut der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes lag das Temperaturmittel 2024 in Deutschland bei 10,9 Grad. Weltweit lag die durchschnittliche Oberflächentemperatur laut dem EU-Beobachtungsprogramm Copernicus bei 15,1 Grad. Der Deutsche Wetterdienst verwendet für seine Auswertung die Referenzperiode von 1881 bis 2021. In dieser Zeit sei die Durchschnittstemperatur in Deutschland ebenfalls um 1,6 Grad angestiegen, hieß es. Die fünf wärmsten Jahre seit 1881 in Deutschland seien nach dem Jahr 2000 aufgetreten. Wer sich in diesem Gebiet ein bisschen bewegt und auch diesen Klimaforschern immer wieder mal zuhört, der wird feststellen, der Drops ist gelutscht. Sicherlich gibt es immer noch Möglichkeiten, CO2-sparsam zu agieren, aber das 1,5-Grad-Ziel, das ist durch. Warum ist das 1,5-Grad-Ziel so relevant? Weil gesagt wird, dass beim 1,5-Grad-Ziel große Teile von gefrorenem Grund und im gefrorenen Grund gespeichertes CO2 auftauen wird und damit eine Kettenreaktion einer unaufhaltbaren weiteren Erwärmung durch das Freisetzen dieser Kipppunkte, durch einen Kipppunkt erreichten CO2 im Permafrost eingebetteten CO2-Vorkommen, dass einfach eine Kettenreaktion passieren wird. Und damit bewegen wir uns nicht auf ein 1,5-Grad-Ziel zu, sondern eher auf ein 3,5 bis 4 Grad-Ziel. Das heißt jetzt zwangsweise für Europäer erstmal nicht so viel. Tatsächlich ist der europäische Mitbürger privilegiert und hat Glück. Das heißt aber, dass beim vollen Vollzug dieser Extremklimabedingungen, die dann eintreffen werden, immer und immer wieder und die dann Lebensraum bedrohen, besonders weil es nicht mehr möglich sein wird, in bestimmten Regionen, beispielsweise Afrikas, zu leben, weil es zu heiß ist, dass das hunderte Millionen Geflüchtete bedeutet. Also für den Fall, dass man sich von 2015 und 2016 in irgendeiner Form eingeschüchtert fühlt, wartet ab, was passiert, wenn hunderte Millionen Geflüchtete, Klimageflüchtete, nachvollziehbarerweise in europäischen Raum drängen, weil ihr Lebensraum nicht mehr besiedelbar ist. Das ist jetzt auch nicht etwas, was nächstes Jahr passieren wird oder in den nächsten 10 Jahren, aber es hat schon begonnen. Sowas gibt es schon. Es gibt schon Klimageflüchtete. Es wird nur noch mehr und sich sukzessive vergrößern. Ich, für meinen Teil, hoffe, ich bin tot, wenn das soweit ist. Weil ich werde das nicht, ich hoffe, ich bin dann einfach nicht mehr da. Weil das wird zu Szenen führen, die unaussprechliches Leid darstellen werden. Das ist insane. Mad Max einfach. Nee, ich glaube, die Leute verstehen, das hat ja nichts mit Mad Max im Teilen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass halt gewisse Regionen nicht mehr bevölkerbar sind und dass du als Europäer, weißt du, was Europäer merken? Europäer merken das, was im Ahrtal passiert ist. Europäer merken, oha, auf einmal ein Tornado. Oha, auf einmal ein Jahrhunderthochwasser, das eher ein Monatshochwasser wird. Das ist das, was Europäer merken werden. Das, was in Spanien passiert ist. Das, was im Ahrtal passiert ist. Das ist das, was man, das ist das, was man merken wird. Ne? Das wird nicht apokalyptisch im klassischen Sinne von, guck mal, wie das bei Mad Max ist. Das wird immer wieder auftreten und das wird in immer kürzeren Zeiträumen auftreten. Dazu gucken wir in die Zeit. Feuerkatastrophe in Kalifornien. Die Feuer in Los Angeles haben Medienberichten zufolge inzwischen etwa 10.000 Gebäude zerstört. Allein im Viertel Pacific Palisades seien seit Dienstag rund 5.300 Gebäude verbrannt, sagte Feuerwehrchefin Kristen Crowley. Die sogenannte Eaton Fire nahm Pasadena zerstört oder beschädigt 4.000 bis 5.000 Gebäude, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte, wie der Feuerwehrchef von Los Angeles County bestätigt. Es sehe so aus, als ob eine Atombombe in diesen Gebieten abgeworfen wurde, sagte der Sheriff des Bezirkes Los Angeles, Robert Luna. Er erwarte, dass die Zerstörung angesichts der weiteren wütenden Feuer noch zunehmen werde. Ich erwarte keine guten Nachrichten, sagte Luna. Die Zahl der Toten stieg laut Rechtsmedizin auf mindestens 10. Die Opfer müssen noch identifiziert werden, hieß es in einer Mitteilung. Crowley bestätigt, dass 2 der bisher 10 Toten auf das Feuer in Pacific Palisades zurückzuführen seien. Bezirksbeamte sprachen sogar von 5 Toten in dem Viertel. Der private Wettervorhersagedienst AccuWeather schätzt den bisherigen Schaden und wirtschaftlichen Verlust durch die Brände in L.A. auf 135 bis 150 Milliarden US-Dollar. Die Schätzung beinhalte unter anderem die Beschädigung und Zerstörung tausender Häuser sowie anderer Gebäude, die Schäden an der Infrastruktur und die langfristigen Kosten für den Wiederaufbau. Da die Feuer noch nicht unter Kontrolle seien, könne die Höhe der Schäden noch steigen. US-Präsident Joe Biden, der die Feuer zuvor als die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens bezeichnet hatte, sagte den Einsatzkräften umfangreiche Unterstützung der Regierung zu. Diese würde in den kommenden 180 Tagen 100% der Kosten zur Beseitigung von Trümmern und gefährlichem Material für die Notunterkünfte und für die Gehälter der Ersthelfer erstatten, sagte Biden. Er habe dem Gouverneur von den örtlichen Behörden gesagt, Zitat, dass sie keine Kosten scheuen sollen, um diese Brände einzudämmen. In Los Angeles County brennen weiterhin 5 Waldbrände. Nachdem die Winde sich zuletzt ein bisschen abgeschwächt hatten, konnten nun auch Löschflugzeuge eingesetzt werden, um die Feuer zu bekämpfen. Allerdings warnten die Behörden, dass der Wind in der Nacht wieder zunehmen könnte. Bis Freitagmittag Ortszeit müssen weiter mit extremer Brandgefahr gerechnet werden. Dazu kurz eine Information. Ich habe mir ein Video von einem YouTuber rausgesucht, der in Los Angeles mit einem Offroad-Bike umherfährt, um das Ganze ein bisschen zu filmen und einen Eindruck von zu bekommen. Dieses Video werde ich nachher in so einer separaten Reaktion angucken und das wird dann wahrscheinlich auch auf Meinungsmache hochgeladen. Es ist Wahlkampf und Zeit der Versprechungen. Die Grünen wollen das Leben in Deutschland für alle Menschen bezahlbarer und einfacher machen. Entlastungen soll es bei Strom, Steuern und Mobilität geben. Die Grünen wollen Familien rund um 1.000 Euro im Jahr entlasten. Erreichen will die Partei dies durch günstigeren Strom, preiswerte Mobilität und eine steuerliche Entlastung der breiten Bevölkerung. Wie aus einem 3-stelligen Beschlusspapier des Grünen Bundesvorstands hervorgeht, über das die Rheinische Post berichtet. Man habe den Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sauber gemacht. Nun machen wir den Strom für alle günstig, indem wir die Stromsteuer und die Nutzentgelte weitestgehend aus den Kosten herausnehmen. Eine 4-köpfige Familie spart so durch günstigen Strom ungefähr 400 Euro im Jahr, heißt es in dem Papier. Zudem macht sich die Partei für ein sozial gestaffeltes Klimageld stark, von dem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen profitieren sollen. Damit solle, Zitat, ein Großteil der Einnahmen der CO2-Bepreisung von Gebäude, Wärme und Transport, Zitat Ende, an die Bürger zurückgezahlt werden. Zitat, an Menschen mit hohen Einkommen wird es nicht ausgezahlt, heißt es in dem Papier. Daneben wollen die Grünen den alten Preis des Deutschlandtickets von rund 49 Euro garantieren. Eine 4-köpfige Familie könnte so durch günstige Mobilität rund 430 Euro im Jahr sparen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen kostenfrei mitfahren. Weitere 270 Euro an Entlastung sollen durch eine Anhebung der Arbeitnehmerpauschalbeträge in der Einkommensteuererklärung auf 1.500 Euro von derzeit 1.230 Euro erreicht werden. Dies werde dazu führen, dass mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbürokratisch mehr im Geldbeutel hat. Unser Ziel ist klar. Wir wollen das Leben für alle Menschen in Deutschland bezahlbar und einfacher machen, sagte Grünchefin Franziska Brandner der Rheinischen Post. Erhöhung werden sollen dem Willen der Grünen das Elterngeld. Konkret soll der Mindestbeitrag von 300 bis 400 Euro, der Höchstbeitrag von heute 1.800 Euro auf 2.400 Euro steigen. Azubis sollen einen Zuschuss zum Führerschein in Höhe von 1.000 Euro bekommen, wenn die Betriebe zusätzlich 500 Euro zahlen. Die Grünen verlangen ferner eine Verlängerung der Mietpreisbremse, die Ende 2025 ausläuft. Der Bundesvorstand schlägt zudem eine Deutschland-App zusammen mit Ländern und Kommunen vor. Über die App sollen etwa die Personalausweis beantragt oder eine neue Wohnung angemeldet werden können. Die Angebote sollen schrittweise ausgebaut werden. Die Grünen setzen damit vor allem auf Entlastung für kleine und mittlere Einkommensbezieher. Auch die CDU verspricht in ihrer Agenda 2030 eine deutliche Steuerentlastung, die für alleinstehende Familien und Selbstständige aber unterschiedlich ausfällt. Nach einer Berechnung des Steuerzahlerbundes, der die Nachrichtenagentur Reuters vorlegt, könnte etwa eine Familie mit 2 Doppelverdienern und 2 Kindern bei einem Einkommen von 72.000 Euro 1.042 Euro im Jahr sparen. Bei einem Verdienst von 144.000 Euro wäre der Ersparnis 3.496 Euro. Bei einem kinderlosen Single würde die Entlastung bei einem Jahreseinkommen von 24.000 Euro nach den Berechnungen nur 126 Euro betragen. CDU. Ich finde solche Versprechungen interessant, wenn sie gegenfinanzierbar sind. Das ist alles, was man diesbezüglich sagen muss. Es bringt mir nichts, wie die Versprechung allein steht. Es bringt mir nur etwas zu sagen, wir finanzieren das so, wir finanzieren das so. Warum ist das wichtig? Beispiel Agenda 2030 von der CDU hat 80 Milliarden Euro, kostet das irgendwie circa, ist vollkommen nicht gegenfinanziert. Das, was die CDU sagt, ist, das sparen wir ein durch das Bürgergeld. Und das ist natürlich gelogen. Putin bereit zu treffen mit Trump. Donald Trump hat Vorbereitungen zu einem Treffen mit Wladimir Putin angekündigt. Der russische Staatschef ist dazu nach eigenen Angaben ohne Vorbedingungen bereit. Der russische Staatschef Wladimir Putin ist nach eigenen Angaben zu einem Treffen mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump bereit. Er habe keine Vorbedingungen für ein solches Treffen, zitiert der russische staatliche Nachrichtenagentur TASS. Putins Sprecher Dmitri Peskov. Er sei nur der politische Wille der USA notwendig. Zuvor hatte Trump gesagt, er bereite ein Treffen mit dem russischen Präsidenten vor. Er will, dass wir uns treffen und wir sind dabei, das zu organisieren, sagte er über Putin. Dabei soll es auch um ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine gehen. Man begründet Trumps Absicht, Probleme durch Dialog zu lösen, sagte Peskov. Allerdings seien die Pläne des künftigen US-Präsidenten zu eventuellen Vereinbarungen noch nicht konkret. Russland habe mit Blick zur Ukraine seine Position nicht verändert, sagte Peskov weiter und verwies auf bisherige Aussagen Putins. Dieser fordert als Bedingung für die Aufnahme von Friedensgesprächen, dass sich die Ukraine aus weiteren von Russland beanspruchten Gebieten zurückzieht. Zudem verwies Putin mehrfach auf seine Forderungen aus dem Frühjahr 2022. Damals forderte er einen Regierungswechsel in Kiew und eine umfassende Demilitarisierung der Ukraine. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine-Krieg schnell beenden zu wollen. Einen konkreten Plan dafür legte er nicht vor, ließ aber durchblicken, dass er die Militärhilfen an die Ukraine reduzieren wolle. Putin hatte anschließend gesagt, Trumps Äußerungen dazu verdienten, Zitat, mindestens Aufmerksamkeit. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wiederum äußerte mehrfach die Hoffnung, Trump könne Russland härter gegenüberstehen als die derzeitige US-Regierung. Von einem Ende der US-Militärhilfen gehe er wohl nicht aus, obwohl Trumps Aussagen auch auf anderen Feldern den Zielen der Ukraine widersprechen, etwa was einen künftigen NATO-Beitritt oder den Einsatz von US-Waffen auf russischem Gebiet betrifft. Beides lehnte Trump nach eigenen Angaben ab. Der ehemalige US-General Keith Kellogg, den Trump zu seinem Sondergesandten für die Ukraine ernannte, beteuerte derweil, die USA würde die Ukraine nicht im Stich lassen. Er versucht nicht, Putin oder Russland etwas zu geben. Zitat Ende, sagte Kellogg am Mittwoch dem Sender Fox News über Trump. Zitat, er versucht, die Ukraine zu retten, ihre Souveränität zu retten. Kellogg verwies auf Treffen mit Trump und Zelensky, über die sich die ukrainische Präsident im Nachhinein positiv geäußert hätte. Kellogg hatte bereits im vergangenen April ein Thesenpapier veröffentlicht, das Vorschläge für ein Kriegsende enthält. Unter anderem schlug er darin vor, einen künftigen NATO-Beitritt der Ukraine, Zitat, für einen ausgedehnten Zeitraum auszuschließen, die ukrainischen Verteidigungsfähigkeit aber weiter zu stärken und Sanktionen gegen Russland erst abzubauen, sobald ein Friedensvertrag gibt, dem die Ukraine zustimmt. Allerdings ist unklar, ob Trumps Pläne zur Ukraine auf diesen Thesen Kelloggs basieren oder von ihnen abweichen. Zudem hat Russland derartige Versprechen schon mehrfach als Verhandlungsgrundlage ausgeschlossen. Um sich mit der Ukraine darüber auszutauschen, plante Kellogg ursprünglich in den ersten Tagen des Jahres nach Kiew zu fahren. Allerdings verschob er die Reise auf die Zeit nach Trumps Amtsanführung am 20. Januar. Das war der letzte Artikel, den ich habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.